Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein Amoklauf an einer Schule. Das gibt's immer wieder, vor allem in den USA, wo die Schüler inzwischen sogar mit regelmäßigen Übungen auf so einen Ernstfall vorbereitet werden. Who's to blame? Also wer ist schuld? So heißt der neue Jugendthriller von Silke Heimes. Und es geht in diesem Buch nicht nur um Schuld, sondern auch darum, wie man solidarisch sein kann und damit zum Beispiel Gewalt in Schach halten kann. Silke Heimes ist nicht nur Journalismusprofessorin in Darmstadt. Sie hat auch Medizin studiert und viele Jahre als Psychiaterin gearbeitet. Und ich freue mich, mit ihr über ihr Buch sprechen zu können. Hallo, herzlich willkommen nach Darmstadt, Frau Heimes.
Ja, hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Ihr Buch, das fängt so kurz vor den Sommerferien an. Da geht es dann ja meistens bei anderen Jugendbüchern in die Ferien und die erste Liebe taucht auf. Bei Ihnen ist das eine ganz andere Situation. Da sind 15 Schüler und der Lehrer, sonst eher ein unauffälliger Typ, und der schließt die Tür und holt eine Pistole raus. Und schon ist man mittendrin in der Geschichte. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Also es gab tatsächlich mehrere Auslöser dafür. Sie haben es ja selber schon im Teaser gesagt, dass letztes Jahr die Amokläufe auch in Deutschland massiv zugenommen haben. Das hat mich sehr erschrocken. Und das war das eine, wo ich mich dann näher damit beschäftigt habe. Also wer sind die Täter? Wie passiert das? Warum passiert das? Und das andere war, dass ich einen Psychologenfreund habe, der tatsächlich Schulen berät, wie sie sich zu verhalten haben, wenn es zu einem Amoklauf kommt. Und ich durfte da an so einem Training teilnehmen. Und das war schon sehr bedrückend, weil man sehr, sehr ohnmächtig ist. Und dann habe ich mir überlegt, okay, aber was passiert jetzt, wenn die, die mich oder die Schüler schützen sollten, in Wahrheit die Täter sind oder der Täter eben der Lehrer ist? Dann dachte ich, das ist ja völlig auswegslos. Also der wird trainiert dafür, dass er mich schützt, und er ist aber der Täter. Und was jetzt?
Ja, weil
das war so die Ausgangssituation.
Das ist ja tatsächlich nochmal ein ungewöhnlicher Twist. Also dieser Lehrer, der ist völlig verzweifelt. Seine Frau hat sich das Leben genommen und er denkt, die Schüler sind daran schuld. Und dann fängt er so ein Frage- und Antwortspiel an und lässt dann nach Lust und Laune einzelne Schüler auch raus aus diesem Klassenzimmer. Was löst das nochmal zusätzlich aus, wenn quasi so die Autoritätsperson jetzt derjenige ist, der zum Täter wird?
Also ich habe mir so überlegt, das ist ja ein bisschen so die Konstellation eines Kammerspiels. Also man ist in einer engen Situation und kommt da nicht raus. Also was passiert als erstes? Und das erste ist mal, glaube ich, Ungläubigkeit, dass man denkt, nee, jetzt, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Also das ist doch keine echte Pistole, die der da hat. Also das ist so das Erste. Und wenn man dann so langsam begreift, okay, das ist jetzt wahr, dann ist man erstmal wie so frozen, denke ich mir. Ja, also man ist echt geschockt und denkt, okay, und was jetzt? Also geht gar nichts mehr. Und dann fängt man so langsam an, die Situation zu realisieren und zu gucken, okay, was kann ich jetzt machen?
Und Sie haben es schon gesagt, es hat was Kammerspielartiges. Die Geschichte bleibt mehr oder weniger in diesem Klassenzimmer und ist sehr szenisch. Und es gibt auch vor jedem Kapitel so einen Grundriss des Klassenzimmers mit Sitzordnung der Schüler und Schülerinnen. Haben Sie sich das auch so aufgezeichnet beim Schreiben?
Ja, absolut. Also das, die Sache war ja die, dass ich mich immer gefragt habe, okay, was kann man sehen? Also wer kann von welchem Platz aus was überhaupt sehen? Weil ich sehe ja, dass wenn ich hinten sitze in der hintersten Reihe, sehe ich ja das Gesicht nicht von meiner Klassenkameradin in der ersten Reihe. Und was mir noch wichtig war, ist so ein bisschen das wie in Echtzeit ablaufen zu lassen. Also dass quasi die Leserinnen das Gefühl bekommen, ich sitze mit in diesem Klassenzimmer und die Uhr tickt.
Und dann geht ja immer einer raus. Also der Plan verändert sich auch dauernd. Es wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt, mal von Schülern, dann aber auch durch die Augen einer Polizistin, die einen der Schüler gut kennt. War diese Form auch nochmal eine besondere Herausforderung für Sie?
Also ich habe lange überlegt, wie ich das tatsächlich gestalte und wen ich brauche zum Erzählen. Also wer kann das gut erzählen? Und die beiden Hauptcharaktere, die im Klassenzimmer sitzen und das erzählen, haben ja besondere Sichtweisen auf das Leben und das, was passiert. Also der eine möchte später Regisseur werden. Das heißt, der hat eine extrem gute Beobachtungsgabe, was mir natürlich hilft, die Geschichte zu erzählen. Und die zweite Protagonistin ist eine non-binäre Person, die allein aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte auch nochmal einen ganz speziellen Blick auf die Welt hat. Und diese beiden Sachen waren mir wichtig.
Da haben Sie auch ganz schön viel reingepackt in dieses Buch, weil es geht eben nicht nur um Gewalt, um Schuld und Solidarität, das habe ich ja alles schon genannt, sondern es geht auch um zwei Schüler, die erzählen, dass sie Antisemitismus erfahren mussten. Eine Person, die Sie gerade genannte, berichtet, wie das mit ihrer Queerness war und der Suche nach eigener Identität. Sie gendern auch, da kam kamen zum Beispiel Worte vor wie nie Mensch, das kannte ich gar nicht, meine Töchter auch nicht. Warum war Ihnen das wichtig, da auch so viel in dieses Buch reinzupacken, weil das Themen sind, die die Jugendlichen alle beschäftigen?
Genau, also Sie sagen jetzt viel, ich erlebe es gar nicht als so viel, die Hauptthemen bleiben die Hauptthemen und das andere sollte eigentlich wie nebenbei mitlaufen, also wie etwas Selbstverständliches. Also dass es eben verschiedene Persönlichkeiten und verschiedene Identitätssuchende in dieser Klasse gibt. Also so wie die bunte Mischung sich in den Schulen tatsächlich auch zusammensetzt. Also neben diesem Schulpsychologen, mit dem ich befreundet bin, habe ich noch eine Freundin, die ist auch Schulpsychologin in einer anderen Schule in Bremen. Und die berichtet eben, dass das mittlerweile Normalität ist, wie sich das zusammensetzt. Und das Gendern, das war mir sehr wichtig, weil ich glaube, das schafft, also je häufiger wir das machen und umso stärker verändert sich unsere Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Viele haben auch gesagt, ja, ist ein bisschen mühsam zu lesen mit dem Gegenderten und so, aber es ist ja nur in der Perspektive der non-binären Person, dass gegendert wird. Mhm. Plus, ich glaube, früher haben alle sich auch aufgeregt, als wir das von SZ zu SS gewechselt haben. Das sieht ja schrecklich aus, kann ja keiner lesen und so. Und mittlerweile ist es völlig normal.
Also geht es auch so ein bisschen drum, diese Normalität einfach mal zu setzen. Ansonsten ist ja da eben nichts normal in diesem Buch. Das ist ja wirklich eine extreme psychische Ausnahmesituation auf allen Seiten. Der Lehrer trinkt auch während dieses Amoklaufs noch richtig viel Whisky. Er ist völlig außer sich. Die Schüler haben Angst um ihr Leben. Wie denken Sie sich in solche Ausnahmesituationen rein? Hilft Ihnen da auch Ihre Erfahrung als Psychiaterin?
Also unbedingt. Also was mich interessiert beim Schreiben und was mich auch in dem Beruf als Psychiaterin interessiert hat, ist einfach so diese schmale Gratwanderung zwischen, in diesem Moment bin ich noch im Leben verankert und funktioniere und alles ist in Ordnung und im nächsten Augenblick wird der Boden so brüchig, dass ich wegrutsche. Und meine Erfahrung ist, dass das jedem von uns jederzeit passieren kann. Also ich will jetzt keine Angst schüren oder so, aber wir alle kennen die Zustände, die möglicherweise ins Gefährliche abrutschen können. Also wir alle sind mal deprimiert oder wir alle sind mal ängstlich oder wir alle kennen eine bestimmte Sache, die wir sortiert haben wollen, weil wir uns sonst nicht gut fühlen. Und psychisch krank oder gesund ist ja keine Frage von Qualität. Also wir alle kennen diese Gefühle, sondern von Quantität. Also wie stark sind die?
Es geht ja auch um so Kippmomente, hatte ich den Eindruck. Das muss ja gar kein Amoklauf sein, sondern könnte ja, das Leben kann ja auch auf andere Weise sich von einem Moment auf den anderen komplett verändern und einen so fordern. Jetzt haben Sie auch zu diesem Buch noch ganz tolles Unterrichtsmaterial zusammengestellt. Da geht es eben auch um Gewalt oder Solidarität unter Schülern. Haben Sie da schon Feedback drauf bekommen? Wird damit auch gearbeitet?
Also das Buch ist ja noch nicht so lange auf dem Markt und ich weiß aber von meinem ersten Buch, The Truth Behind Your Lies, das wurde eben in ziemlich vielen Deutschklassen im Deutschunterricht durchgenommen und da hatte ich auch Arbeitsmaterial erstellt und das war eben sehr hilfreich für alle Beteiligten, darauf zurückgreifen zu können und da sind ganz zauberhafte Sachen entstanden, die haben meinen Buchschluss umgeschrieben und ich fand ihn fast besser als meinen eigenen und es war wirklich sehr berührend und das erhoffe ich mir natürlich für das Buch jetzt auch und wer da Lust hat, mitzuarbeiten, ob das jetzt Jugendzentren sind oder Schulen, der kann eben auf dieses Material zurückgreifen. Und da komme ich auch gerne hin dann.
Wie reagieren denn überhaupt so die Schülerinnen und Schüler auf diese Texte oder eben zum Beispiel auf so ein Thema jetzt wie diese wachsende Solidarität in der Klasse, die über diese Extremsituation dann entsteht?
Also meine Erfahrung jetzt auch aus dem ersten Buch ist, dass die Schüler und die Jugendlichen damit viel selbstverständlicher umgehen als die erwachsenen Leserinnen. Also im ersten war so ein bisschen, ja, die sind ja alle so krank und so, sind unsere Kinder wirklich psychisch so krank, da hat eine Drogenprobleme, die andere Essstörung und so. Und bei den Schülern war das so, ja, das kennen wir. Also so, ja, und ich glaube, dass wir vielfach, also meine Erfahrung jetzt, die Jugendlichen unterschätzen. Also die haben ein sehr gutes Gespür dafür, was um sie rum passiert. Und ich glaube einfach, dass wir über solche Themen sprechen müssen. Also, dass wir dafür Räume öffnen sollten.
Und das Buch bietet ja auch vielschichtige und vieldeutige Interpretationsmöglichkeiten. Also auch diese Schuldfrage, die schon der Titel stellt, die lässt sich ja, wenn man ganz genau hinschaut auf den Text, auch gar nicht so einfach beantworten, oder?
Ja, das ist mir auch nochmal wichtig. Also in meiner Wahrnehmung gibt es eben nicht Gut und Böse, Schwarz und Weiß, sondern jeder von uns ist verstrickt in eine Vielzahl von Problemen, Komplexitäten, Beziehungen. Und ich wage zu behaupten, dass jeder von uns in Beziehungen und auch alleine sein Bestes gibt. Was aber nicht immer heißt, dass das auch dann stattfindet, das Beste. Also, aber ich glaube, dass jeder zunächst einmal bemüht ist darum, ja.
Und haben Sie auch schon mal überlegt, ich habe nämlich gelesen, dass Sie auch als Schreibtherapeutin arbeiten. Machen Sie das auch mit Jugendlichen? Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man jetzt gerade über diese Themen auch da ganz schön viel erreichen kann, wenn man die selber was schreiben lässt.
Also tatsächlich ist es so, dass im Schreiben häufig mehr zutage tritt als im Gespräch, weil dieses Papier erstmal einen Schutzraum bietet. Also etwas ins Gespräch zu bringen mit 15, 14, 16 in der Pubertät ist manchmal schwierig, also weil da viele Sachen auch schambesetzt sind. Und in der Schreibtherapie ist es eben so, dass man das schreiben kann. Und dann kann man es ja zerreißen, verbrennen oder sonst was. Aber es ist erstmal aus einem raus, ja. Also es ist wahnsinnig entlastend. Und ja, ich habe viel mit Jugendlichen gearbeitet und nächstes Jahr kommt auch so ein kleines Buch raus, in dem man eben schreiben kann und sich selbst stärken kann durch das Schreiben.
Silke Heimers, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute nach Darmstadt.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.
Ihnen auch. Und der Jugendthriller von Silke Heimers ist unter dem Titel Who's to Blame beim Verlag Überreuter erschienen. Das Buch hat 256 Seiten und kostet 18 Euro. Gerade vor einem Monat ist die Frankfurter Buchmesse über die Bühne gegangen. Die kennt sicher jeder. Das ist ja schließlich die größte ihrer Art. Auch die Frühjahrsmesse in Leipzig ist bekannt. Aber es gibt auch jede Menge Spezialbuchmessen, bei denen Bücher vorgestellt werden, die nicht so ohne weiteres im großen Buchhandel landen. In Hamburg zum Beispiel hat am vergangenen Wochenende die Plattdeutsche Buchmesse stattgefunden. Und unsere Korrespondentin in der Hansestadt, Magdalena Neubich, hat sich da mal umgeschaut.
Auf der 25. Plattdeutschen Buchmesse herrscht ein dichtes Gedränge. Die Besucher schieben sich an den Tischen vorbei, auf denen die Verlage ihre Bücher präsentieren. Statt in einer funktionalen Messehalle findet die Plattdeutsche Buchmesse allerdings im beschaulichen Lichtwagsaal der Hamburger Karl-Töpfer-Stiftung statt. Mit Holzparkett, goldenem Kronleuchter und dunkelroten Vorhängen neben den Fenstern. Auf der kleinen Bühne vorne im Saal hat jetzt Gerd Spiekermann seinen Auftritt.
Moin.
Der bekannte plattdeutsche Autor hat ganz offensichtlich viele Fans im Saal und plaudert über Weihnachten.
Gerd, findest du nicht auch, dass Weihnachten früher viel schöner und besinnlicher wäre als nu? Dann sag ich, Vor allem, wenn ich an die Geschenken denken, du, die wie früher kriegen heft.
Viele der Menschen, die hier sind, kennen Plattdeutsch noch von ihren Großeltern und verstehen es gut. Muttersprachlich gelernt haben sie die Regionalsprache aber meist nicht mehr. Eine Besucherin erzählt, dass sie deshalb Bücher auf Plattdeutsch liest. Heute hat sie sich Nachschub besorgt.
Ich habe hier einmal einen wunderbaren plattdeutschen Sprachkalender. Da sind so Sprüche drin. Das ist vom Institut Niederdeutsche Sprache und das ist super toll. Dann habe ich ein Buch, Handreichung Snick, Snack und Botterlik und das ist für Grundschule. Und ich habe noch ein Buch, weil ich auch Märchenerzählerin bin, und zwar Volksmärkens ut feile Länner.
Also Volksmärchen aus vielen Ländern. Alle Besucher auf der Messe eint die Liebe zum Plattdeutschen.
Du Dösbattel beispielsweise. Idiot ist ein hartes Wort. Wenn man sagt, du Dösbattel, das ist ein bisschen so beschwichtigend und sowas. Also, dass die ganze Sprache ein bisschen sanfter ist, sag ich mal. Und dieser Humor, der da auch mitschwingt, ne, das finde ich am Plattdeutschen so schön.
Es gibt allerdings immer weniger Plattdeutschsprechende. Und das haben die Verlage schmerzhaft zu spüren bekommen. Bei der ersten Buchmesse vor 25 Jahren waren noch 6 große plattdeutsche Verlage dabei. erzählt Per Martin Scheller.
Wir mit dem Quickcom Verlag sind von Anfang an dabei. Die richtig auf Plattdeutsch spezialisierten Verlage sind weniger geworden. Da sind wir mittlerweile so die einzigen, die ausschließlich Plattdeutsch publizieren und produzieren.
Per Martin Scheller findet, dass sich die Veranstaltung über die 25 Jahre trotzdem super entwickelt hat.
Das Publikum ist sehr interessiert, sehr aufgeschlossen. Die Lesungen kommen sehr gut an und die Menschen erkennen eben plötzlich, wie lebendig diese Sprache auch ist.
Tatsächlich ist das Messepublikum in den vergangenen Jahren wieder jünger geworden. Und auch wenn es weniger plattdeutsche Verlage gibt, etwa 150 neue Veröffentlichungen kommen jährlich dennoch dazu. In verschiedenen Genres, berichtet Ulrike Müller von der Töpferstiftung.
Es gibt immer wieder Krimis, die seit einigen Jahren so der Renner sind. Aber tatsächlich freue ich mich auf die Schwergewichte dieses Jahres. Das ist einmal eine Monographie zu Bolko Buladik. Das ist unser großer plattdeutscher Dichter. Da gibt es eben, sein Werk ist versammelt in diesem Buch, aber es gibt auch Stimmen zu ihm, also Rezensionen. Und das ist eben ganz selten, dass wir solche Monographien zu Autoren im Niederdeutschen haben.
Und es gibt auch einige plattdeutsche Kinderbücher von jungen Autoren wie Ove Thomsen. Der Nordfriese hat im vergangenen Jahr mit Regen in den Kopf das plattdeutsche Buch des Jahres abgeliefert und dafür den von der Karl-Töpfer-Stiftung mit 2000 Euro dotierten gleichnamigen Preis bekommen. Ove Thomsen ist stolz auf die Auszeichnung und setzt sich dafür ein, dass auch die nachfolgenden Generationen in Norddeutschland noch Plattdeutsch lernen.
Ja, ich gehe viel auf Tour mit dem Buch. Und auch die Message, dass Plattdeutsch nicht nur Dönches und so platte Geschichten sind, sondern dass man auch ernsthafte Themen wie Depression oder Burnout im Plattdeutsch behandeln kann.
Das ist ein Anliegen von vielen auf der Buchmesse. Dass Plattdeutsch nicht als niedliche Sprache aus dem Norden abgetan wird, sondern ernst genommen wird. Ulrike Möller von der Töpferstiftung.
Uns liegt sehr viel daran, Plattdeutsch zu zeigen als Literatursprache. Natürlich gibt es wie in jeder anderen Sprache auch witzige kleine Geschichten. Aber es gibt auch Antikriegsgedichte, moderne Liebesgeschichten, Monographien.
Um zu unterstreichen, wie vielfältig Plattdeutsch ist, hat sich die Stiftung entschieden, die Buchmesse mit einem klassischen Konzert abzuschließen. Und deshalb das Klaus-Groth-Trio eingeladen. Die Musiker, die sich nach einem bekannten Dichter der niederdeutschen Romantik benannt haben, singen zum Ausklang dann Guten Abend, Gute Nacht von Johannes Brahms. Ein Lied, das im Original auf Plattdeutsch erschienen ist.
Nicht nur gelesen, sondern auch gesungen wurde auf der Plattdeutschen Buchmesse in Hamburg und Magdalena Neubich war für uns dort.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ich finde, ihr Name, der klingt schon selbst ein bisschen wie Literatur. Inge Feltrinelli, die große Dame des europäischen Geisteslebens und der italienischen Literatur. Dass sie auch ein Leben davor hatte, in dem sie Fotoreporterin war, davon erzählt jetzt eine Biografie. Inge Feltrinelli, das erste Leben, und geschrieben hat sie Marco Meyer. Für uns hat Katharina Teutsch dieses Buch gelesen. Inge Feltrinelli, die ist ja 1930 in Essen zur Welt gekommen und dann in Göttingen aufgewachsen. 1930, da hat sie also den Zweiten Weltkrieg richtig mitgekriegt und die Nazi-Zeit, war das ein schwieriger Start ins Leben?
Ja, natürlich, das war, denke ich, für alle Kinder in dieser Zeit ein schwieriger Start ins Leben. Inge Feltrinelli, die damals, Sie haben ja gerade den wunderschönen literarischen Namen genannt, hieß damals noch Schöntal, Inge Schöntal. Und um das Leben dieser Inge Schöntal geht es ja eigentlich auch in diesem Teil ihrer Biografie. Die hatte einen jüdischen Vater. Und damit war sie nach den NS-Rassegesetzen und dem Reichsbürgergesetz, dem ersten Reichsbürgergesetz von 1935, ein sogenannter Mischling ersten Grades. Und was das bedeutet hat, wissen wir alle. Das Buch setzt mehr oder weniger mit einer Szene ein, in der Inges Mutter Trudel beim Schulamt vorstellig wird und den Oberinspektor so einschüchtert mit ihrem sehr resoluten Auftritt, dass der Inge dann eine Bescheinigung ausstellt, dass sie die normale deutsche Schule weiterhin besuchen darf. Es gibt dann noch mehrmals in ihrer Schullaufbahn eben solche Szenen, wo sie kurz davor ist, irgendwie die Schule verlassen zu müssen. Die Mutter reißt es dann irgendwie immer rum. Die sorgt auch dafür, dass ihr Ehemann über die Niederlande Deutschland verlassen kann in letzter Sekunde. Also es ist eine unglaublich tatkräftige Frau. Die Eltern lassen sich dann auch aus Sicherheitsgründen sozusagen scheiden. Aber wie es eben oft in diesen Kriegswirren dann war, die Familie fällt dann auch wirklich auseinander. Dem Vater gelingt die Flucht nach New York und er gründet dort eine neue Familie. Die Mutter gründet wiederum in Göttingen wo die kleine Inge dann aufwächst, auch nochmal eine neue Familie. Und Inge sieht ihren leiblichen Vater dann tatsächlich erst als junge Frau bei ihrer ersten New York-Reise wieder.
Aber sie ist da offenbar durchgekommen durch diese schlimme Zeit. Und wie ist sie dann Fotoreporterin geworden? Das war ja in der Zeit jetzt nicht gerade so ein typischer Frauenberuf.
Nee, aber Inge Schönthal muss eine unglaublich temperamentvolle, also auch wie ihre Mutter sehr resolute, selbstsichere Frau gewesen sein. Sie war auch sehr, sehr hübsch. Es gibt ja zahlreiche Fotos von ihr. Und so mit dieser Nachkriegsenergie wollte die einfach was erleben. Und sie verlässt die Schule. Alles riecht nach Aufschwung, nach Zukunft. Und so macht sie sich dann per Anhalter mit ihrem gelben Fahrrad, das muss dann der Anhalter mitnehmen, so ein LKW-Fahrer, auf nach Hamburg, um dort als Assistentin in einem Fotostudio anzufangen. Und innerhalb kurzer Zeit lernt sie dann eine Menge Menschen kennen. Hamburg ist die in den 50er Jahren ja die Medienhauptstadt in Deutschland. Inge lernt Rudolf Augstein zum Beispiel kennen, der 1947 den Spiegel gegründet hat. Sie lernt Axel Springer kennen, der das Hamburger Abendblatt gegründet hat. Das war 1949, den Rowohlt-Verleger, das wird eine wichtige Figur in ihrem Leben. Also es war so eine Art Mediengoldrausch und Inge Schönthal, die ist da immer mittendrin.
Und sie hat lauter Prominente ja auch vor die Kamera gekriegt oder ist auch zum Teil selbst mit drauf. Es gibt ja ein berühmtes Foto von ihr und Hemingway mit so einem Schwerfisch dazwischen. Für wen hat sie hauptsächlich gearbeitet und diese Fotografien gemacht?
Ja, es gab in Hamburg nicht nur die großen Politmagazine, die ich gerade schon genannt habe, sondern auch eine ganz tolle Frauenzeitschrift, nämlich die Konstanze. Und für die Konstanze hat Inge Feltrinelli viele große Auslandsreportagen gemacht, mit denen sie sehr berühmt wurde. Sie haben gerade das tolle Foto von Hemingway angesprochen mit diesem Fisch. Da haben die beiden dann einen Fischerausflug aufs Meer gemacht. Da war auch so ein alter Fischer noch dabei und da sieht er wirklich selbst aus wie so ein Seebär und die junge Inge Feltrinelli dann so im Bikini daneben. Das ist wirklich ein ikonisches Bild. Und Hemingway, den hat sie damals auf Kuba eben besucht im Auftrag der Konstanze. Und das muss man sich mal vorstellen. Beschreibt der Autor auch alles so toll, wie wirklich auf Kuba zum Beispiel jeder Taxifahrer kennt Hemingway und geht irgendwie vor Inge Feltrinelli auf die Knie, weil sie diesen großen Meister Papa, wie sie ihn da alle nennen, besuchen kann. Also das waren irgendwie unglaublich glamouröse Zeiten. Dann hat sie den Picasso getroffen, der damals niemanden an sich ranließ. Die Inge Feltrinelli hat es aber irgendwie geschafft, über seine, ich glaube, damals vierte Frau oder so, an ihn ranzukommen. Dann hat sie einen ganz tollen Snapshot gemacht von Greta Garbo, die sie auf der Fifth Avenue in New York plötzlich entdeckte. Also unerkannt hat sie dieses Foto gemacht. Also sie hat eine Menge Promis gekannt, kennengelernt, frequentierte dann diese Kreise und hat eben viele ikonische Bilder gemacht.
Also das hört sich für mich alles so an, als wäre, liest sich das Leben selbst wie ein Roman schon. Ist das auch so? Wie ist denn das geschrieben?
Ja, das ist total flockig, famos geschrieben, sehr mitreißend mit gut ausgewählten Zitaten aus Inges Briefen und Tagebüchern. Sie hat sehr, sehr, sehr viel aufgehoben und aufnotiert. Also ein reicher Materialschatz, der uns auch weiterhin erwartet, weil das ist ja quasi nur der erste Teil ihrer Biografie. Aber man fragt sich dann natürlich schnell, was nach so einem Lebensauftakt eigentlich noch kommen kann oder im Auftakt des Berufslebens noch kommen kann. Und dann wird es teilweise etwas redundant, fand ich. Die Promis geben sich in sämtlichen Weltstädten auf diversen Betriebsnudelpartys die Klinke in die Hand. Und so bekommt diese biografische Erzählung, die ja immerhin von einem philosophisch geschulten Autor geschrieben wurde, so ein bisschen was von der Gala.
Und will man dann eigentlich nicht auch wissen, wie es weitergeht? Denn ich meine, wir kennen sie ja alle für dann den nächsten Teil eigentlich, der dann kommen müsste. Fehlt einem das nicht?
Naja, das Buch heißt ja Inge Feltrinelli und nicht Inge Schönthal. Und natürlich ist sie erst als Verlegerin so richtig zur Legende dann geworden. Die ist ja auch so eine sehr resolute, also wirklich so eine Persönlichkeit in Italien gewesen. Sie hat ja nach dem Tod von Gian Giacomo Feltrinelli 1972 die Verlagsgeschäfte übernommen und dann praktisch bis zu ihrem Tod zusammen dann mit ihrem Sohn am Ende dort mitgemischt im Verlag. Und in dieser Lebensphase kommt dann die gesamte europäische Geisteselite zum Einsatz. Und darüber, wenn ich ehrlich bin, hätte ich gerne noch viel mehr erfahren. Aber da müssen wir jetzt eben auf den nächsten Teil warten. Wie der Autor in seinem Nachwort schreibt, Affaire à suivre, die Sache wird auf jeden Fall eine Fortsetzung finden.
Na, da sprechen wir sicher auch drüber. Katharina Teutsch war das über die Biografie Inge Feltrinelli, das erste Leben von Marco Meyer. Erschienen ist das Buch beim Rowohlt Verlag. Es hat 384 Seiten und kostet 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Graphic Novel »Zeit heilt keine Wunden« erzählt die Geschichte des Holocaust-Überlebenden Ernst Grube. Am Sonntag stellt die Comiczeichnerin und Autorin Hanna Brinkmann ihr Buch in Schwarzenbach vor.
Ich habe den Titel »Zeit heilt keine Wunden« gewählt, weil Ernst, und das ist ja auch der letzte Satz des Buches, das zu mir gesagt hat.
Ernst Grube wird als Kind einer jüdischen Mutter mit einem der letzten Transporte nach Theresienstadt deportiert. Bald befreit die Rote Armee das Konzentrationslager.
Er hat einen großen Tatendrang, die alten Verhältnisse zu bekämpfen.
Und wird Mitglied in der westdeutschen FDJ und in der KPD.
Bevor sie 1956 verboten wird und kurz nach ihrem Verbot beteiligt er sich an einer Flugblattaktion, wegen der er dann vor dem Bundesgerichtshof zu 1,5 Jahren Haft verurteilt wird.
Das Urteil spricht Richter Kurt Weber, einst unter den Nazis erster Staatsanwalt. Hanna Brinkmann kontrastiert seine Biografie mit der Lebensgeschichte Ernst Grubes. Zeit heilt keine Wunden. Lesung und Gespräch mit Hanna Brinkmann. Am Sonntag um 15 Uhr im Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale. Highlight des Tages. Mama oder Papa, vielleicht auch die Oma oder der Babysitter, greifen zum Buch und lesen vor. Ist das Realität oder nur eine schöne Kindheitserinnerung? Der Vorlesemonitor 2024 der Stiftung Lesen verrät, jedes dritte Kind in Deutschland bekommt nicht vorgelesen. Mit dem bundesweiten Vorlesetag will die Initiative flächendeckend und in ganz unterschiedlichen Formaten vielen Kindern diese Erfahrung doch ermöglichen. Morgen ist es wieder soweit. Unter vorlesetag.de findet man zahlreiche Veranstaltungen oder kann sich schnell selbst noch als Vorleserin oder Vorleser in der Kita oder Schule um die Ecke melden. vorlesetag.de. Die Comicwelt ist weiblich geworden. Eine Schau in Oberhausen zeigt grafische Erzählungen aus der weiblichen Perspektive. Am Ausstellungstitel »Aus der Rolle gefallen« wurde lange gefeilt. Kuratorin Leonie Neidart.
Der macht ganz schön viel auf. Es kann auf körperlicher Hinsicht sein, das kann eine kulturelle, eine gesellschaftliche Rolle sein. Also es ist ganz vielfältig und das finde ich eigentlich so besonders schön an dem Titel.
5 deutsche Comiczeichnerinnen setzen mit scharfem Blick und Leichtigkeit weiblichen Alltag ins Bild. Feministische Vorkämpferin Franziska Becker hat mit ihrem Strich die Emma geprägt. Sie bekommt einen eigenen Raum in der Ausstellung. Mia Oberländer nutzt in ihren Anna-Geschichten die Fähigkeit des Comics zum Überzeichnen. Es geht um eine angeblich zu große Frau. Julia Bernhardt illustriert mit ihren Bildern aus, wie gut, dass wir drüber geredet haben, unangenehme Gespräche junger Frauen. Weitere Beiträge stammen von Paula Stulin und Lisa Frühbeiß. Aus der Rolle gefallen, Originalzeichnungen der 1980er Jahre bis heute. Ludwigsgalerie, Schloss Oberhausen, zu sehen bis zum 2. Februar.
Das waren die Literaturtipps mit Regina Voss. Zu ihren Lebzeiten erschienen die Texte der amerikanischen Schriftstellerin Lucia Berlin nur in Zeitschriften oder in Kleinverlagen. 2016 dann, also 12 Jahre nach ihrem Tod, wurde sie hier in Deutschland entdeckt und Volker Weidermann zum Beispiel, der jubelte im literarischen Quartett, dass kein Schrecken des Lebens in ihren Texten ausgelassen werde und das auch noch mit Humor und Leichtigkeit. Jetzt erscheint ein Briefwechsel der Schriftstellerin mit dem Dichter Kemward Emsleidl. Und heute Abend wird er in der Vagantenbühne Berlin vorgestellt. Auch ein Dokumentarfilm wird gezeigt. Und dabei bei dieser Veranstaltung ist eine der Übersetzerinnen dieser Briefe, die Schriftstellerin Antje Ravik-Strobel. Hallo, herzlich willkommen, Frau Ravik-Strobel.
Ja, hallo.
Was sind das für Brieffreunde, diese beiden, die sich da schreiben?
Ja, das ist ein Briefwechsel, den Lucia Berlin eher gegen Ende ihres Lebens geführt hat, aber dafür ein sehr intensiver. Also der Zeitrahmen ist so von 1994 bis 2004. 2004 ist sie ja dann gestorben. Und die beiden sind miteinander sehr vertraut. Also Lucia Berlin hat gesagt, sie haben sich kennengelernt in einer Summer School, einer Sommeruniversität in Boulder, wo Lucia Berlin ohnehin unterrichtet hat. Und als sie sich zuerst begegnet sind, war es so, als hätte sie einen uralten Schulfreund, also einen Freund aus der ersten Klasse, wieder getroffen. Und so entwickelt sich dieser Briefwechsel und sie gehen sehr vertraut miteinander um und sie bewundern einander. Also sie bewundern das, was die jeweils andere macht. Und das macht es so besonders.
Das heißt, sie schreiben hauptsächlich über ihre Arbeit, also über ihr Schreiben? Oder worüber tauschen die sich da so aus in den Briefen?
Ja, es geht auch ums Schreiben. Es geht immer wieder darum, wie schwierig es ist zu schreiben oder dass sie nicht schreiben, also gerade bei Lucia Berlin, dass sie nicht schreiben kann, was mit ihrer Krankheit meistens zusammenhängt oder mit großen Selbstzweifeln. Aber es geht um alles Mögliche. Also es geht im Grunde direkt um das Leben mit all seinen Ups und Downs. Also es geht viel auch um diese Krankheiten. Also beide sind nicht ganz gesund, haben diverse Gebrechen. Es geht aber auch um Klatsch und Tratsch über ihre Schriftsteller, KollegInnen oder um Freunde. Und ab dem 11. September 2001 geht's dann auch verstärkt um Politisches.
Das heißt, man kriegt schon auch einen Eindruck, in welcher Zeit die da leben. Jetzt ist es ja so, Sie haben ja auch schon die anderen Bücher, die von Lucia Berlin auf Deutsch erschienen sind, übersetzt. Was mögen Sie an dieser Autorin besonders? Was gefällt Ihnen an ihr?
Ja, Lucia Berlin ist einfach großartig darin, wie sie Szenen entwickelt. Sie ist eine unglaublich spontane und situative Erzählerin. Also sie hat mal gesagt, sie will den Moment, wie er ist, so rein und echt zur Anschauung bringen wie möglich. Ihr großes Vorbild hat sie da in Tschechow. Und was mich begeistert, ist einfach diese, sie hat so eine, also man glaubt, man steckt mitten drin im Leben. Man merkt schon gar nicht mehr, dass es sich um Literatur handelt. Also es ist so kunstvoll gemacht, als würde sie einem das mal eben so erzählen. Und es hat eine Mündlichkeit, es hat eine große Dynamik. Und es ist eben so, wie Sie anfangs schon sagten, also sie geht wirklich zu den Schrecken, zu den Schrecklichkeiten. Ihr Leben hat auch sehr viel Material, gerade was Leid und Schmerz betrifft, geboten. Und macht es aber so, dass ich davon zwar berührt bin, aber nicht mit der Wunde zurückgelassen werde, sondern bevor es zu unerträglich wird, fängt sie das alles in einem dunklen Lachen auf. Also sie hat diese Gabe, das Schlimmste in Humor zu verwandeln. Und das macht ihre Texte so beglückend.
Und ein Teil des Lebens von Lucia Berlin wird ja heute Abend auch dabei sein. Und zwar ihr Sohn ist das, David Berlin. Haben Sie ihn schon kennengelernt? Ist er Ihnen schon vertraut?
Ja, wir hatten eine Veranstaltung im Hamburger Literaturhaus gerade. Da war er dabei und da habe ich ihn kennengelernt. Ich kannte ihn vorher nicht. Und das ist schon aufregend. Ein bisschen ist es so, als hätte man ein wenig von Lucia Berlin da. Er hat natürlich wieder eine andere Perspektive. Er liest die Texte zuerst als Sohn und sieht sie eben mehr als Mutter und dann erst als Schriftstellerin. Aber es ist trotzdem natürlich hochinteressant, mit ihm über so persönliche Erfahrungen mit seiner Mutter zu sprechen. Und er wird ja heute Abend auch da sein.
Und es gibt dann sogar noch einen Dokumentarfilm über Lucia Berlin. Ist das eine gute Ergänzung auch zum Buch? Da hat man ja quasi dann so ein Gesamtpaket mit dem Sohn, den Film, und Sie stellen noch das Buch vor.
Ja, es ist ganz spannend und auch sehr berührend, weil es eben ein ja doch persönlicherer Zugang zu dieser Autorin nochmal ist, was ja auch die Briefe sind. Und wenn man Lucia Berlin als Erzählerin liebt, glaube ich, ist das eine tolle Ergänzung. Und das, was ich noch vergessen habe, zu den Briefen zu sagen, was auch spannend ist, man erfährt ja auch in diesen Briefen viel drumherum von ihrem Leben, aber gleichzeitig gibt's immer wieder Momente, wo man denkt, ja, genau das könnte direkt aus den Erzählungen von ihr stammen. Also da geht das Leben und das Erzählerische ineinander über. Und das macht das nochmal besonders interessant.
Antje Ravik-Strubel, vielen Dank für dieses Gespräch. Und die Veranstaltung mit Antje Ravik-Strubel, die findet heute Abend in Berlin in der Vagantenbühne statt. Und das Buch Lucia Berlin und Kenward Elmslie, Love, Lucia, Briefe, das Marion Hertle und Antje Ravik-Strubel übersetzt haben, ist beim Aki Verlag erschienen.